Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der 78. Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Der erste in der sogenannten Winterpause von der Super League. Den Begriff haben wir schon am Freitag vielleicht erfunden oder zumindest aufgebracht. Wir, das sind ich, der Till, und mir virtuell zugeschaltet ist wiederum der Linus. Ciao, Linus.
Salut, Till. Und mir, wo der Begriff aufgebracht haben, das bist du gewesen.
Okay, dir hat er auch gefallen.
Mir hat er sehr gut gefallen, aber ich möchte auch keine Credits für den. Der ist okay. Von dir, und ich tue dir gerne helfen, den zu etablieren. Mein Gehirn ist auch schon absolut in der Winterpause. Ich habe heute den ersten Ferientag. Bevor ich noch kurz ein Päckchen geholt im Deutschen. Wer in Basel wohnt, kennt es. Ich bin aus dem Haus, ich habe dreimal zurückkommen, weil ich zuerst meine Handschuhe vergessen habe, dann die Kappe vergessen habe. Und als ich heimgekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich meinen Pulli verkehrt angezogen habe mit dem Zettel vorne. Also mir ist heute alles eigentlich ready für eine super Aufnahme.
Hoffentlich hast du das Mikrofon an.
das wäre noch wichtig, ja. Aber ich sehe hier einen Ausschlag, insofern sollte das funktionieren. Ja, ist auch schade, wir nehmen virtuell auf. Du bist ja, noch in Bern. Jetzt habe ich dir nämlich noch ein kleines Geschenk im Briefkasten gelegt vorher. Und zwar ein paar Litschis.
Du hast mir das ja schon gespoilert. Ich bin zuerst nicht drauf gekommen. Aber unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die können sich vielleicht erinnern. Du hast gesagt, genau vor einem Jahr, also vor Weihnachten, ist die Folge gewesen.
Es müsste ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein, ja.
Wo du mich, glaube ich, komplett überrumpelt hast mit einer Check-in-Frage, die du mir vorher noch nicht mitteilt hast. Und ich musste eingestehen, dass ich noch nie im Leben, bewusst zumindest, ich glaube, das hat sich in diesem Jahr auch nicht geändert, Litschi gegessen habe.
Ja, genau. Darum habe ich gedacht, als kleines Präsent bringe ich dir welche mit. Und die warten jetzt einfach auf dich. Und ich würde sagen, wenn nur jemand in die Kommentare schreibt, ey, wir werden den Till begleiten, wenn er das erste Mal in seinem Leben eine Litschi isst, dann machen wir das in der nächsten Folge live, oder? Dann musst du dich noch aufsparen.
Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass du, wenn du deine Winterpause, deine persönliche so verwirrt gestartet hast, dass du mir nicht irgendwie Avocado in den Briefkasten gelegt hast oder so. Weil das habe ich schon mal gehabt, aber können wir gut so machen. Ich weiss nicht, ob es wirklich Leute interessiert. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, nein. Aber können wir machen.
Und zum Glück sind Avocado und Litschi doch relativ unterschiedlich aussehende Früchte. Oder Avocado, irgendwo zwischen Frucht und Gemüse wahrscheinlich. Aber insofern habe ich das nicht verwechselt. Aber du wirst mir Bescheid geben.
Ich glaube, die verschiedenen Seiten von meinem Pulli erkennt man ja normalerweise eigentlich auch. Das hast du in dem Fall auch nicht hinbekommen. Aber cool, vielleicht ist der Unterschied grösser.
Ja, ist ein bisschen grösser. Die, die schon mal Litschi gegessen haben müssen.
Okay. Ja, aber gut, hey, nach diesem kleinen Exkurs in meine kulinarische Welt oder meine kulinarischen Erfahrungen, hätte ich gesagt, gehen wir in den letzten Spieltag oder ins letzte Wochenende, eben vor dieser Winterpause. Und vielleicht vor den einzelnen Spielen oder bevor wir in die einzelnen Themen, Teams, Spieler reingehen, ist seit dem Freitag ein Update passiert bezüglich der Personalie Miloš Malinović. Da haben wir ja am Anfang letzte Woche davon gehabt. Vielleicht zitiere ich gerade kurz. Der FC Zürich teilt mit, dass keine mandatsbezogene Zusammenarbeit mit Miloš Malinović zustande kommt. Die Gespräche über ein mögliches externes Mandatsverhältnis wurden endgültig und abschließend beendet. Er ist mit sofortiger, oder Miloš Marinović ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden. Was sagst du dazu?
Du, es überrascht mich jetzt nicht mega. Ich glaube, du hast es auch schon ein bisschen in die Richtung geschmeckt, wo wir darüber geschwätzt haben. Einfach weil mich hat es überrascht, wenn du Malenovic so eine Rolle dann einnimmt, wo er nicht die Kontrolle halt hat, wo er mehr einfach beratend irgendwie tätig ist. Ich glaube, das ist ja so ein der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte, dass er seine Kompetenzen vielleicht rein von der Rolle ein bisschen überschritten hat und ins viele Sachen mit eingegriffen hat. Und wenn er jetzt hier so stark dann beschnitten wird, dann glaube ich nicht unbedingt, dass er jetzt mega Bock hat auf das. Aber kein Plan.
Gleich finde ich es irgendwie speziell, müsste es jetzt auch nicht irgendwie ewig weiter diskutieren, aber so die Kommunikation, also mir ist so der Gedanke gekommen, ob der FC Zürich durch die erste Medienmitteilung so wie will zeigen, hey, wir wären trotzdem weiterhin bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber insgeheim vielleicht schon weiss, dass er das eh nicht will und jetzt so wie er da steht, als der, der es beendet hat. Also, weiß auch nicht. Ich finde es ein bisschen eine spezielle Kommunikationsabfolge.
Ja, absolut. Also auch, dass man ihm das quasi so in dem öffentlichen Kommuniqué wie in Aussicht stellt und dann ein paar Tage später kommuniziert, ja, nein, er will doch nicht und so. Also das kannst du ja vorher einfach schon alles intern klären und dann einmal ein konkretes Update geben, oder?
Genau, das habe ich gemeint, voll. Also das finde ich ein bisschen komisch, so, weiß jetzt genau nicht, was da die Kommunikationsstrategie und Taktik dahinter war oder ob es überhaupt eine gibt. Aber ich hätte das jetzt auch eher zusammengenommen in eine Kommunikation.
Vielleicht haben sie bei ChatGPT so gefragt, also ja, wie sollen wir das auflösen, das Verhältnis mit Malenovic, dass wir aber gut durchstellen, vielleicht können wir noch etwas anbieten. Und dann haben sie das auf direkt das Kommuniqué rausgegeben, statt ihn zuerst noch fragen. Das, ja, I don't know.
Ja, kann gut sein. Ich habe ChatGPT mal etwas gefragt bezüglich einer Rechnung. Und dann habe ich selber nochmal, also Addition, Multiplikation, irgendetwas. Und dann hat es mich Wunder genommen. Und dann habe ich selber nochmal nachgerechnet. Und es war falsch gewesen. Und dann habe ich ChatGPT darauf angesprochen. Und dann hat ChatGPT geantwortet: Ja, du hast recht, sorry, ich habe mich geirrt. Also. Wenn das wirklich so passiert ist, würde es mich noch wundern, wenn du jetzt nochmal fragen würdest, ob du sagen, ja, das ist im Fall eine dumme Idee gewesen, das hätte man sollte in einer Kommunikation machen.
Ah, das wäre fix die Antwort. Das wäre fix die Antwort. Das ist mir schon unzählige Mal passiert. Also nicht, weil ich irgendwelche Sportchefs hätte müssen kündigen, aber aus weniger wichtigen Gründen.
Wie kommt man am schnellsten zu Las Burg in Deutschland? Deine Packlistationen. Okay, nein. Aber ich glaube, wir sind uns einig, kommunikativ irgendwie nicht wieder die Sternstunde, aber am Schluss vom Tag ist es jetzt so, dass das Kapitel endgültig beendet ist. Und ja, hat sich ja auch jetzt abgezeichnet, so über die letzten Wochen und Monate.
Ja, obwohl es dann gleich, also eben, wir müssen es jetzt nicht totschwätzen, aber in der Art und Weise und im Zeitpunkt war jetzt gleich so ein bisschen überraschend für mich, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt auch sagen, gut, jetzt ist Winterpause, das Kapitel ist, wie du sagst, abgeschlossen und es wird weitergeschaut.
Gut, aber jetzt schauen wir gerade nochmal schnell zurück, aber bleiben beim FCZ, hätte ich gesagt, wo gegen den jetzt offiziell krönte Wintermeister FC Thun zur Halbzeit 2-0 vorne ist und am Schluss trotzdem 4-2 verliert. Schon eine unglaubliche Geschichte. Ich weiss, dass auch das wollen wir nicht zum 100. Mal wiederholen. Aber der Match, ich glaube, der Andres Gerber hat es auch gesagt, hat eigentlich schon einmal ziemlich die Saison widerspiegelt vom FC Thun.
Ja, es ist einfach, also Wahnsinn, Wahnsinn. Die zweite Hälfte, die der FC Thun hier angelegt hat, war grossartig und zeigt, wie stabil das Team auch ist, oder? Und auch mental muss extrem parat sein, physisch auch muss parat sein. Also, da wird einfach auf allen Ebenen gut gebützt, wie es der Gerber würde sagen. Und das ist sehr eindrücklich, ja.
Vor allem Ich habe die Interviews nach dem Spiel mit dem Garber, mit dem Lustrinelli recht spannend gefunden. Du hast auf der einen Seite so den Garber, wo es ja auch in diesem Interview auch ein bisschen um seine Person gegangen ist, quasi mit der Vertragsverlängerung, Kontinuität, Ruhe reinbringen. So, jede Frage, so, jedes Wort sitzt so auf eine Art. Beim Lustrinelli natürlich auch, aber beim Lustrinelli merkst du schon noch so ein bisschen mehr das Feuer. Also, ich habe das Gefühl, der Gerber ist ein bisschen mehr auf die Euphoriebremse am Drucken wie ein Mauro Lustrinelli. Und ich sage auch nicht, dass das nicht, dass man das irgendeins von beiden nicht zurecht oder nicht zurecht macht, aber es sind schon noch, es ist eine spezielle Konstellation, finde ich, die im Moment absolut funktioniert.
Aber ich finde es eine sehr passende Konstellation auch, oder? Also ich finde es auch die richtige Verteilung, dass du quasi vielleicht einen Trainer hast, der eben, wie du sagst, noch ein bisschen mehr das Führen hat, während dann weiter oben alles ein bisschen defensiver und vorsichtiger noch kommuniziert und gemacht wird. Ich glaube, das ist die richtige Rollenverteilung in dem Bezug auf die Balance behalten, oder? Dass man gleich motiviert bleibt und hungrig und ja, auch die Ziele hat. Und auf der anderen Seite die Bodenständigkeit behaltet. Und ich glaube, das ist ja auch, was der FC Thun über die letzten Jahre gemacht hat. Einfach konsequent und super geschafft hat. Auf das legt ja auch der Gerber sehr viel Wert. Das betont er auch immer. Und ja, also ich glaube, das funktioniert so sehr gut. Also offensichtlich funktioniert es sehr gut, ja.
Bin gleich ein bisschen gespannt. Also eben, ich habe das Gefühl, beim FC Thun muss man da nicht gross Angst haben in der Winterpause. Aber ich bin gleich gespannt, ob es irgendwelche, also Angebot wird es wahrscheinlich ja schon irgendwie geben, nehme ich jetzt mal an. Wenn der andere Scout das ein bisschen so andönt, Spieler, die jetzt interessant im In- und im Ausland sind. Ich meine, auch ein Trainer, ich meine, jetzt nur schnell auf das Spiel bezogen, ich meine, seine Wechsel in der Pause, die haben einen riesen Einfluss auf das Spiel, inklusive Systemwechsel. Also auch der Lustrinelli bietet sich dafür noch höhere Teams oder Aufgaben an. Ich glaube jetzt noch nicht im Winter, aber es wird schon spannend sein, wie lange so die Kontinuität jetzt, sag ich, auf Staff- und Spielerlevel sie noch arbeiten, anzubekommen. Ich meine, im Vergleich zum letzten Jahr haben sie fast nichts geändert im Team. Ja, und jetzt sind sie halt noch deutlich mehr auf dem Radar.
Ja, voll. Als Team auf dem Radar, aber ich finde, und das kommt Thun dann vielleicht ganz gut, oder? Ich finde, sie haben jetzt nicht so, weißt du, so die ein, zwei herausragenden Spieler, die jetzt das Team irgendwie tragen, sondern es ist wirklich ein Team-Effort, würde ich behaupten. Yeah. Und ich glaube, das hilft yeah. nicht, zum die Spieler dann auch behalten, oder? Ibai zum Beispiel, wo ja, in der Pause kommt, wo die erste Hälfte auf der Bank macht, oder? Mhm. Ist der beste Torschütze. Sie haben sehr viele verschiedene Torschützen. Hast jetzt nicht zählt. Aber über glaub 11, 12 verschiedene Torschützen. Und ja, ich glaube, das lastet auf vielen Schultern. Und das ist, denke ich, sicher hilfreich.
Definitiv. Ja, das ist, hat es, ich meine, aber Imeri, der reinkommt in der Pause. Zwei starke Assists, Labo und Rastoder, lässt trotzdem drinnen. Also bist eigentlich mit drei sehr offensiv und immer hinten dran. Ja, es funktioniert, das Kollektiv, definitiv.
Und ich glaube, zum noch für Lustrinelli kommen, oder? Und auch das ganze Team, ich glaube, die haben ein Führer, wo darüber hinausgeht, um zu sagen, jojo, wir wollen jetzt hier Top 6 und so und sonst nichts. Und ich glaube, jeder, der Sport macht, für das muss schon nicht mal Profi sein, wenn du in so einer Ausgangslage bist, also ich glaube, keiner von denen sagt jetzt, wir haben das letzte Jahr ein bisschen mit Lugano glaub, schon diskutiert, aber ich finde jetzt dort die Ausgangslage nochmal anders und ich würde aber da genau das Gleiche sagen. Keiner von denen sagt nicht, dass er nicht Meister werden. Also die sind sich völlig bewusst, was sie da gerade am Machen sind. Sie sind sich bewusst, dass es schnell gehen kann. Und ich glaube, das muss man sich auch sein. Aber wenn du in dieser Ausgangslage nicht denkst, hey, fuck, wir können da gerade etwas richtig Verrücktes erreichen das Jahr und wir reissen uns jetzt bis zum Schluss den Arsch auf für das, ich glaube, dann bist du einfach auch falsch. Und darum bin ich überzeugt, dass das in den Köpfen eben nicht so ist.
Auf der anderen Seite der FCZ, sich wieder eine turbulente Vorrunde, schließen sie auf dem siebten Rang ab. Turbulent, wie ja, in letzter Zeit gewohnt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Trainer, der entlassen worden ist, jetzt der Sportchef, der entlassen worden ist. Trainer, der vom Interim zum fixen Trainer befördert worden ist. 7 Siege, 3 Unentschiede, 9 Niederlagen, 7. Platz. Was machst du aus dieser Vorrunde?
Hey, ein Höckchen drunter und super vorbereiten für eine Rückrunde mit einer neuen, sage ich, neueren sportlichen Ausrichtung, mit einem neuen Trainer, mit einem Sportchef, der weg ist. Also ich glaube, dort muss jetzt wirklich sehr fest nach vorne geschaut werden beim FCZ.
Und Ruhe einkehren, oder?
Genau. Ich meine, sportlich ist alles, also weißt du, ist jetzt noch nicht verloren, wir können nur um die Top 6 hier spielen. Ich glaube, viel mehr war wahrscheinlich illusorisch als Ziel auch. Also, ich werde da oben nicht mehr angreifen, aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch vor der Saison. Darum die Top 6, das erreichen. Und dann ist die Saison so alles in allem wahrscheinlich okay für den FCZ.
Gut, dann gehen wir doch eins weiter. Sion Vinti ist ja verschoben worden. Also es ist wie wirklich von uns angekündigt, die Vinti-Pause, die ist früher gekommen, wie erhofft. Oder nein, erhofft nicht, weil sie sind ja, die meisten sind krank. Also die ist nicht gut in die Vinti-Pause gestartet. Aber ich sage jetzt mal, für Vinti ist es jetzt nicht das Schlimmste, dass sie diesen Match können nächstes Jahr spielen können. Denke ich jetzt mal.
Jetzt ist viel Vinti gesagt.
Vinti. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, vielleicht nicht, ist man nicht mega unglücklich drüber. Aber ich denke auch, die wären lieber wahrscheinlich nicht alle krank geworden. Oder ich weiß nicht, es müssen mindestens 6 oder so, glaube ich. Aber es hat wahrscheinlich zum blöderen Zeitpunkt kommen. Also, wenn man jetzt mega im Flow ist, bist du wahrscheinlich abpisst darüber das, was in dieser Situation.
Und dann sind wir schon beim dritten Spiel, am Samstag. FCB daheim gegen Servet, wieder kein Heimsieg, dafür wieder mal ein Goal immerhin. Aber mit dem 1-1 wird man wahrscheinlich gleich, oder hat man auch gespürt nach dem Match, auch das ein bisschen sinnbildlich, jetzt zumindest für die zweite Hälfte von dieser Vorrunde, oder? Also der Auftritt. Ich glaube, beim FCB ist man wahrscheinlich definitiv auch froh, ist die, ich sage jetzt Winterpause, sonst langsam kann man es nicht mehr ernst nehmen. Winterpause, auch wenn es nur kurz ist, 2. Januar geht es schon weiter, aber dass die da ist.
Ja, definitiv. Also ich glaube, aber der FCB ist nicht alleine mit dem, dass man jetzt die Pause noch recht gut vertragen kann. Aber also es ist mehr als dürfte ich sehen, wieder mal, was der FCB da gezeigt hat. Gegen einen Servet, wo man muss sagen, also wo gefühlt mit der halben U21-Mannschaft da ins Jockeli gekommen sind, oder?
Ja, 4 Spieler haben nicht mal einen Namen auf dem Trikot gehabt. Irgendwie, so gefühlt.
Ja, gewiss, also sind noch nie, glaube ich, sogar gelistet gesehen beim SF. Also ich weiß nicht genau. Aber eben diverse U21-Spieler, eine Rumpftruppe. Und Basel kriegt einen guten Angriff an, gefühlt, in 90 Minuten. Mm. Also nicht nur gefühlt, ich glaube, viel mehr ist wirklich nicht gesehen. Es sind so 15, vielleicht gute Minuten gewesen, die der FCB hat, aber dann auch nach dem Goal, oder? Da kommt einfach kein Druck. Das ist für mich unerklärlich.
Ja, bei dir, also es ist wirklich offensiv wieder eher sehr ideenlos gesehen. Es hat mich schon an die letzten Matches erinnert, daheim gegen Lausanne, gegen St. Gallen. Klar, sind jetzt alle 3 Matches sind gegen Teams gesehen, wo jetzt nicht viel fürs Spiel gemacht haben. Ich meine, St. Gallen hat das sicher taktisch so entschieden. Lausanne war in Unterzahl gesehen. Servet hat es auch aufgrund von der sportlichen Situation und der Verletzungen. Aber gegen die Teams finden sie sowohl daheim wie auch auswärts. Ich meine, es ist ja, zieht sich auch auswärts jetzt ein bisschen durch mit GC Vinti und so weiter, wo sie gehabt haben, dass sie keine Lösungen finden. Und keine, ja, fällt die Kreativität. Klar, das 1-1 ist schön rausgespielt, aber nachher, eben, wie du sagst, kommt nicht viel. Und ja, das gibt einem wahrscheinlich schon ein bisschen zu denken.
Aber ich finde jetzt nicht, dass Servet sich jetzt so fest hinter ihnen gestellt hat. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass die gar nichts gemacht haben. Und dass jetzt irgendwie ein Bollwerk gesehen war, das mega schwierig anzukämpfen war von Seite vom FCB. Du hast einfach von hinten bis vorne für mich beim FC Basel nicht wirklich ein Konzept erkennbar gewesen. Wieder mal nicht, muss ich sagen. Das fängt schon bei der Aufstellung an. Ich weiss nicht, wie siehst du das? Wenn ein Innenverteidiger eigentlich gelernt auf einen Rechtsverteidiger tut und dann eigentlich einer, der gern also auf der 10 spielt, als rechter Mittelfeldspieler, was denkst du, was passiert da?
Ja, das die rechte Seite ist, das hast du gemerkt, wenn der Shaqiri halt, wenn er es so gern macht und wenn er es ja wahrscheinlich auch soll, reingezogen ist, dann hast du rechts niemand gehabt. Weil ein Vujo, der macht die Läufe nicht, so wie Dominik Schmid auf der anderen Seite. Ich meine, dort ist natürlich wirklich auch, glaube vor der Saison, haben wir es auch schon davon gehabt, ist wahrscheinlich so die einzige Position, also klar, du hattest den Kevin Rüegg, der anscheinend das Vertrauen nicht genießt von Ludovic Vanja, aber darum so jetzt die Position fast als einzige, die halt nicht so eine tolle Doppelbesetzung hat. Also zumindest im Sturm funktioniert sie ja auch nicht, aber ich meine, auf dem Papier hast du hinter dem Tsunemoto halt, wo verletzt ist, hast du niemanden. Halt Pech, dass der so lange ausgefallen ist. Aber ja, also ich weiss schon, was du meinst. Das ist speziell gewesen.
Ja, und im Sturm, du sprichst es an, dort hat jetzt wieder der Boschinski die erste Hälfte gekriegt, da jede die zweite. Boschinski war unterirdisch, habe ich gefunden. Dajeti ist...
Inexistent?
Ja, komplett. Und wenn er mal irgendeinen Ball bekommen hat, dann hat er den Schuss, wo dann so... Keine Ahnung, wo er nicht richtig trifft, wo dann so durch einen Fünfer kullert quer, anstatt aufs Goal geht. Und dann, ja, Dajeti in der zweiten Hälfte... gefunden, hat er ein bisschen besser so ins Spiel gefunden, ist ein bisschen besser integriert gewesen. Aber ich frage mich da auch dort wieder so ein bisschen, was ist denn die Idee, was ist das Konzept nach vorne? Weil der Boschinski ist für mich ein Spieler, der ja, ab und zu eine gute Läufe in die Tiefe kann machen, der einen gewissen Speed hat, wo sich auch ja, Kopfball gefährlich könnte sein. Und der Ajeti ist vom Typ her für mich ein ganz anderer Spieler, eben eher der mitspielende Stürmer, wo den Ball auch relativ gut festmachen kann. Hat er auch ein, zwei Mal sehr gut gemacht, obwohl jetzt nicht so riesig ist. Und du spielst ja ganz anders. Und ich sehe das darum weiterhin einfach sehr kritisch, weil ich nicht ganz kann verstehen kann. Dann sagst du, ja, halbzeit da, aber es ist ein komplett anderer Spielertyp. Also ich finde das, ja, da fehlt mir ein Plan.
Kann ich nicht dazufügen. Ich glaube, der Plan, der braucht es. Wenn es der Plan nicht wird, dann wird es wahrscheinlich eine Verstärkung im Winter sein. Aber auch dort mit Abgängen, Otele ist im Gespräch, was sich zwar national jetzt nicht wirklich angeboten hat, die Saison, aber man wird es sehen. Einmal eher einen bedruckten Saison, also Vorrundenabschluss.
Ja, und bezüglich Abgänge hat ja der Stucki auch gesagt, dass sie mit dem eigentlich rechnen und planen und dass es auch okay sei, wenn sie da vielleicht noch einen Flügel abgeben, einfach so rein kaderplanungsmässig, dass so ein bisschen Doppelbelastung geringer wird in der Rückrunde und so. Also ich glaube, mit dem plant man eigentlich schon fix. Mit was man auch plant, zumindest laut dem Interview vom Freitagnachmittag, wenn es mir recht ist, der ist mit dem Trainer weiterhin. Manja, kein Thema, scheint es. Ich weiß nicht. Meinst du, das ist nur mangels Alternative?
Also, über die Alternative haben wir ja noch nicht allzu lange geredet. Aber wie gesagt, auch letztes Mal schon, liegt jetzt nicht mega auf der Hand. Ich sage immer noch, dass... Also... Ich sage jetzt mal so, die letzten paar Spiele mit dem Offensivauftritt, da bin ich langsam eben mehr in dieser Richtung, eben kein Konzept erkennbar, kein Fortschritt erkennbar, keine Automatismen, keine Lösungen, die sicher am Trainerstuhl rütteln. Vorher eben mit der Chancenverwertung, habe ich dort schon gesagt, ist es für mich nicht ein mega Trainerding. Ich weiss nicht, ich habe schon das Gefühl, dass es nicht einfach mangels Alternativen ist, aber ich habe sicher das Gefühl, dass es schon auch jetzt nicht, sage ich, wie soll ich das sagen, dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist, wo man einfach so sagt, um in den Rücken zu stärken, aber es ist jetzt auch nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass man 100% hinter dem Mann ja noch steht.
Gut, wir werden es sehen. Müßig darüber zu fantasieren und darum auch zu diskutieren an einem gewissen Punkt. Ich würde sagen, gehen wir weiter zu einem Team, das so ein bisschen auferstanden von den Toten ist, kann man sagen.
Ja, absolut. Also ich glaube, wie hast du es letztes Mal formuliert? Ein Spiel kann jetzt noch nicht so der Befreiungsschlag
sein. Ja, dass das aber eher so über mehrere Spiele muss passieren. Und das war der FCB, der Luzern schlägt. Und jetzt macht umgekehrt Luzern genau das, was ich gesagt habe, ist schwierig. Und gewinnt 4-0 auswärts bei Lausanne.
Ja, also eben, vielleicht ist es nicht der Befreiungsschlag, weil eben, da hast du schon recht, da braucht es auch mehr wie nur ein Match. Aber ich glaube, es ist einfach so, vor der Winterpause nochmal so ein Resultat anlegen. Der Mario Frick, ihm hat man es angesehen, dass ihm ein Stein vom Herzen fällt. Er hat auch erwähnt, dass sie jetzt zwei Teams auf einen Schlag überholt haben. Also Lausanne und Servette haben sie überholt, sind jetzt auf dem 8. Platz. Hat also für mich fast schon eine kleine Abrechnung schon gestartet in diesem Interview. Aber ja, ihm ist natürlich auch bewusst, und er hat es ja mehrmals erwähnt, dass er schon 30 Jahre im Business ist, in diesem Interview, dass ein Sieg das jetzt noch nicht wieder alles gut macht, aber die Art und Weise, eben gerade auch noch in dieser Höhe, dass man am Schluss dann nochmal die Goal draufgelegt hat, die tun sicher enorm gut und sorgen sicher für eine bisschen entspanntere Luzerner Weihnachten.
Absolut, also ich meine, schon ein bisschen out of nowhere, 4 Goal in einer Halbzeit und dann halt noch 3 innerhalb von 4 Minuten, hat mich so ein bisschen an IB-GC von letzter Woche, von Mittwoche erinnert, wie das dann am Schluss einfach noch gehagelt hat, aber ich meine, das tut dann halt schon, glaube ich, extrem gut und mit so einem Gefühl dann können in die Weihnachtsferien gehen, ist glaube ich schon, ist, glaube ich, schon etwas wert. Und auf der anderen Seite hast du Lausanne, wo keine Ahnung, eben, die können Basel und IB weghauen und dann daheim gegen Luzern 4-0 verlieren. Also nicht, dass das jetzt direkt hintereinander gewesen wäre, aber einfach so, dass das fast irgendwie die bisherige Saison von Lausanne schon irgendwie zusammen.
Ja, und aus Lausanne-Sicht natürlich bitter, wie es zu Peter Zeidler erwähnt hat, dass man das so gute Goalverhältnis von plus 4 jetzt abgegeben hat.
Ja.
Ist jetzt auf 0.
Ja.
Und ich finde, es müssen schmunzeln. Also plus 4 war in der Liga, ja, jetzt muss ich rechnen, genau dort, wo sie platziert sind. Also jetzt nicht der gutes Goalverhältnis. Aber ja. Das Interview vom Frick habe ich aber spannender gefunden. Oder willst du noch zum Seidler etwas sagen?
Ah, nein, nur wegen dem Goalverhältnis noch. Also der FCZ, der Platz vor, zwei Platz vor Lausanne ist, ein Platz vor Luzern, hat ein Goalverhältnis von 28-35, also minus 7.
Stimmt, und IB hat auch ein ausgeglichenes jetzt.
Genau, IB hat auch ein ausgeglichenes. Also es ist, ja, ist ein bisschen
wirr. Mario Frick sagt irgendwie ein bisschen, für mich war es ein chaotisches Interview gewesen. Also er sagt, dass zum einen hat er sich, eben, das meine ich so mit Abrechnung, also er sagt, er ist selber überrascht, wie schnell der Wind umgeschlagen hat nach den letzten erfolgreichen Jahren, auch aus dem eigenen Umfeld. Das finde ich vor allem der spannende Teil daran. Seit dann gefühlt innerhalb von 2 Sätzen, dass er mit solchen Sachen schlecht umgehen kann. Aber dann wieder, dass er schon so lange im Business ist, dass er eben gut damit umgehen kann und das einordnen kann. Er erwähnt auch die Verletzungen, die natürlich auch Tatsache sind, die sicher einen Einfluss hatten. Aber man merkt schon, dass sie in den letzten Wochen nicht ganz, wie sagt man, nicht
kalt genug haben.
Ja, genau. Ja,
definitiv. Also das hast du angesehen. Man hat auch in den Bildern gesehen habe, wo ihn gezeigt haben nach dem Goal, nach dem ersten und dann auch nach dem zweiten. Da ist extrem viel Erleichterung zu sehen bei ihm. Also das finde ich, ist auch in diesem Interview dann drin, so, ey, das ist schon nicht so, ja, nicht so einfach gewesen die letzten paar Wochen. Und ich glaube, da ist ein sehr grosser Stein vom Herzen gefallen bei ihm. Und ja, das Interview bringt das für mich eigentlich auch nochmal in die gleiche Richtung.
Gut, auch die zwei Teams natürlich gespannt, wie es weitergeht. Lausanne, wo ja auch noch europäisch dabei ist, wo man sicher auch ein bisschen gemerkt hat jetzt gegen den Schluss dieser Vorrunde. Aber
ja, die sind,
gehen wir doch weiter.
Die sind ein bisschen platt gewesen, auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, die Akite ist auch schon weg gewesen, oder, für Afrika Cup. Oder? Der auch gefällt. Also ich denke, auch Lausanne wird eher froh sein über die paar Wochen Pause jetzt. Aber ja.
Ein paar Tage,
ja. Was sind es? Zwei Wochen, oder?
Ja, je nachdem, wenn der Start ist. Also eben im Fall vom FCB sind es 11 Tage, ja.
Okay. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, wie du das schon angehört hast, gehen wir doch dann weiter. GC hat 1-2 gegen St. Gallen verloren im blute Zusammenfassung, recht unterhaltsames Spiel.
Ja, St. Gallen, wo die Vorrunde resultatmässig sehr stark abschließt. 3 Siege in Folge, Balde, wo übernimmt, jetzt wo der Vogt ein bisschen Flaute hat, 3 Spiele in Folge getöpft. GC, wo auch hier wieder relativ sinnbildlich für die ganze Vorrunde nach einem 6-2-Sieg in Bern irgendwie gleich wieder gut gespielt auf eine Art, vor allem am Schluss eigentlich noch recht vehement auf den Ausgleichstreffer drückt, aber irgendwie so ein bisschen glücklos scheint und ja, so ein bisschen Scheibliner hat es im Interview dann gesagt, auf die Konstanz vermissen lässt. Darum eigentlich auf beiden Seiten eigentlich recht ja, genau das, was sie die ganze Vorrunde so ein bisschen gezeigt haben, beide Teams, finde ich.
Ja, sehr bezeichnender Abschluss, das stimmt, ja. Und der Aspiensen hat dort noch den Pfostenschuss, der 6. Aluminiumtreffer von GC in der Vorrunde. Also da ist also eben so das Pech, wo der Scheiblehner sicher auch noch gemeint hat. Und ja, St. Gallen, 3 Punkte hinter Thun. Ich denke, die können sehr happy sein, wie das gelaufen ist. Und ich finde es spannend, eben, du hast gesagt, der Vogt jetzt ein paar Spiele nicht mehr so am Töpfen für den Balde. Und das ist eigentlich das gewesen, was wir gesagt haben, wo der Köppels gegangen ist, dass man jetzt vielleicht die Goal halt auf mehrere Schultern muss verteilen. Und das hat St. Gallen eigentlich auch gut hinbekommen.
Jetzt habe ich ebenfalls mir den Gedanken gemacht, so irgendwie, jetzt im Sommer hat es einen rechten Umbruch gegeben, aber irgendwie haben sie es jetzt gleich über die Mehrheit von der Vorrunde anbekommen, dass mindestens einer immer so ein bisschen in Form ist dort vorne und die Goals macht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen gesehen, wo die letzten Jahre dann der Grund war, wieso es nie ganz gelangt hat, obwohl sie ja immer recht gut dabei gewesen sind. Man weiß es nicht, aber das ist auch mal sicher ein gutes Zeichen.
Absolut, absolut. Und das zeigt auch bei Thun und St. Gallen eben so das Teamgefüge, wo so eminent wichtig ist. Auch Lugano, wo wir dann als nächstes noch darauf zu sprechen kommen, sehe ich dort ähnlich. Weißt du, bei Basel und IB reden wir häufig so ein bisschen über die Qualität, die eigentlich da ist und die tollen individuellen Spieler. Und jetzt haben wir aber 3 Teams vorne drauf, die in meiner Wahrnehmung mehr über das Team kommen.
Mhm. Ja. Ja, ist ein spannender Vergleich, ja. Voll. Aber gut, hey, ich habe eigentlich zu dem Match nicht mehr viel zu sagen.
Ja, ist gut.
Hast, hey, gehen wir doch sonst zum Letzten.
Gehen wir zum Letzten, weil einfach für die sich vielleicht fragen beim Zuhören, warum wir heute so ein bisschen zackiger durchgehen. Wir haben noch etwas vorbereitet. Zwar Top 11 von der Runde und für die wollen wir genug Zeit haben. Darum unbedingt weiterhören. Diskutieren wir noch Lugano und Ibe und dann schauen wir die Top 11 an, oder?
Absolut. Und ja, bei Lugano und Ibe habe ich sicher mehr zum Spiel zu sagen wie bei GC und St. Gallen. Weil ja, ich muss es einfach wieder sagen, das Abwehrverhalten von IB ist langsam für mich wirklich fast nicht mehr zu glauben. Also, auf diesem Level, die so oft von einem langen Ball überspielen zu lassen, immer einen, der Offside aufhebt, und zwar nicht knapp, sondern völlig nicht kommuniziert, nicht sinnvoll staffeln. Also bei jedem Goal muss man der Abwehr eigentlich, also beim 1-0 wird der 1,95 große Stürmer komplett allein gelassen und beim 2-0 und beim 3-0 hat jemand einfach das Offside schlecht auf. Und es könnte sogar noch mehr Goal geben. Also es ist für mich schon fast nicht zu glauben.
Ja, und ich finde es so verrückt, dass wir bei IB jetzt wieder über die genau gleichen Sachen diskutieren wie unter dem Contini, oder? Katastrophale Abwehrleistungen, dann auch die roten Karten, es hat auch schon wieder eine gegeben, zu Recht
im Minauten. Ich glaube 10, wenn das richtig ist, ich habe es nicht überprüft, aber 10 rote Karten, also geil rote und rote in einer Vorrunde.
Das ist jenseits. Das ist wirklich krass. Aber
ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Naja, alles gut. Also eben, es sind einfach so die gleichen Themen und da fragt man sich einfach, ja, was läuft falsch, oder? Es kann in dem Fall nicht einfach nur Trainerfrage sein, sind es in dem Fall einfach Spieler, die die Qualität nicht haben oder woher kommt das, oder? Wir haben letztes Mal so ein bisschen über die Rotation auch im Team diskutiert. Wir haben jetzt wieder eine andere Abwehr gehabt, wie gegen GC zum Beispiel. Ich denke, bei zu rotieren eben ist ja auch okay, aber ich finde gerade eine Abwehr, wo eher unsicher ist, wo fehlerhaft ist, braucht vielleicht mal eine gewisse Stabilität. Und ich kann mir vorstellen, dass die Spieler ja, platt sind, dass man sie muss ein bisschen rotieren. Ich kann mir vorstellen, dass der Seoane auch seine präferierte 4 nicht gefunden hat. Vielleicht gibt es Spieler, die angeschlagen sind etc. Aber ich glaube, ein bisschen Kontinuität dort in der Abwehr wäre nicht so verkehrt.
Ich sehe es genau gleich. Du hast jetzt wieder zwei andere Außenverteidiger. Letztes Mal Smith und Andrews, jetzt Mamba und Janko. Innen hast du Wietrich und Benito, die sicher auch beide nicht in Form sind. Dann kommt in der Hälfte, glaube ich, der Zucker rein, der irgendwie viermal als letztes Mal das Offside aufhebt, gefühlt. Also, ich glaube auch nicht, dass das mega förderlich ist, dass du dort jetzt auch immer wieder durchwechselst.
Ja, aber ich denke, das ist etwas, wo jetzt Seoane in der kurzen Winterpause kann nochmal über die Bücher gehen und vielleicht sehen wir dann doch eine Viererkette, die sich dann rauskristallisiert und sagt, okay, das sind die, die ich vielleicht am ehesten vertraue, vielleicht kommt auf dem Transfermarkt nochmal etwas, werden es sehen. Zum Janko habe ich noch etwas im Kopf, was du gesagt hast, Anfang der Saison, weißt du das noch?
Es war einfach sau billig im Fantasy.
Ja, du hast noch ein Juwel. Als Fantasy-Juwel hast du mir angekündigt. Sau billig.
Nicht wird, Juwel.
Wird immer das spielen. Ich, wird immer spielen.
Ich habe gesagt, ich bin Stammverteidiger für den Mindestpreis. Das ist einfach ein Geheimtipp. Juwel habe ich jetzt nicht
okay, so viel gesagt. Okay, Geheimtipp.
Ja, reiss doch die Wunde auch noch auf. Ich weiss, du bist massiv vorne im Fantasy.
Ja, aber also, du, bei mir ist ja auch. Also ist mir da sehr ins Stocken gekommen. Bin jetzt nach dem Spieltag, glaube ich, sogar aus den Top 20 von der Schweiz gehabt. Das ist relativ bedrückend.
Dann reden wir doch gar nicht mehr länger drüber. Beim Janko habe ich einfach nur gedacht, ist das zwingend eine rote Karte?
Ey, was. Also für mich ist es eine rote. Ich finde, wenn du so reinspringst, so Scherengrätschi, ist es wirklich ungeil, wenn du dort dann den Knöchel, weißt, blöd einklemmst. Mm. Also du kannst wirklich auch, also finde ich, die Verletzungsgefahr auch gross. Er geht komplett rücksichtslos rein. Also für mich ist das rot, ja. Okay. Wo hattest du die Gründe, um nicht rot zu geben? Oder ist vielleicht eher pro gebraucht, muss der wahr, ist es so klar? Oder?
Ja, genau. Mhm. Genau. Irgendwie so das Einklemmen, ja, das sehe ich. Hat es ja auch schon böse Szenen gegeben im internationalen Fußball. Ich glaube, Musiala war recht ähnlich gegen Donnarumma an der Club-WM. Jetzt hat er zwei Spielsperren bekommen, habe ich auch so ein bisschen ininterpretiert. Sonst normalerweise für direkt rot kriegst du, glaube ich, drei. Dass es vielleicht ja, auch nicht so schlimm war, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur so gefragt. Ich glaube, kannst du es wahrscheinlich schon geben, ich habe mich auch genau das Gleiche, also genau das, was du gesagt hast, gefragt, ob es ein klarer Fehlentscheid ist, die geile. Aber ja, sicher nicht so eine klare Rote wie die von Renato Veiga gegen Lamine Yamal, hast du die gesehen?
Nein.
Schau es nachher. Haut er komplett um auf höhere Mittellinie, Sohle gegen Standbein. Ja.
Ui, du hättest dich der Walle sicher auch gefreut. Liebe Grüße an der Stelle.
Nur noch vielleicht zwei Sachen, bevor wir dann zu den Top 11 kommen. Zuerst noch zum IB abschließen. Seoane und Speicher sind für das Interview angestanden. Auf der einen Seite der Speicher, der sagt, also das übliche Narrativ, so immer einen Schritt führen, Lille schlagen und dann wieder zwei zurück, GC Lugano. Aber das habe ich noch mal das Spannendste gefunden. Er hat einfach gesagt, auch noch, es wird sicherlich nicht 10 Transfers geben, der Mannschaft brauche Stabilität und Kontinuität auch gut. Ich habe nicht so gedacht, erstens, wir haben es gerade angesprochen, irgendwie mega stabil und von Kontinuität kann man gerade zumindest aufstellungsmässig nicht so reden. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass Gerry Souane nicht massive Verstärkungen fordert. Auch wenn man recht investiert hat, aber also die Defensive, das ist für mich nicht nur noch eine Formgeschichte.
Ja, kann ja nicht sein. Also eben, das sind ja so eklatante Fehler, die ständig wieder passieren. Also ich gehe auch davon aus, dass da hinter den Kulissen noch einiges gefordert wird. Aber das muss man ja nicht quasi schon raushängen. So, hey, wir suchen mega dringend nach guten Abwehrspielern. Dann schlagen alle noch mal ein bisschen Geld drauf, vielleicht auch. Ich weiß es nicht.
Mm. Ja. Und dann abschließend Lugano, vielleicht, also spielerisch, mein. Du hast es vorhin schon erwähnt, das Kollektiv hast du von Lugano rausgehoben. Ich habe auch das Gefühl, wenn Lugano jetzt so weiterspielt, dann können sie durchaus noch zum Meisterkandidat werden. Vielleicht haben sie die schwache Phase, die in den letzten Jahren den Titel gekostet hat, jetzt einfach Anfangssaison gehabt. Über das Spiel selber, ich glaube, dass will ich jetzt gar nicht zu tief eingehen, außer du hast noch etwas, aber ich weiss nicht, hast du das Interview mit dem Steffen gelost?
Nein, das habe ich nicht gelost.
Dann hört es doch nach, weil ich es recht spannend gefunden. Er hat aus meiner Sicht recht tief blicken lassen in seine Gefühlswelt. Hat er nochmal das ganze 25 reflektieren lassen. So mit hat gesagt, er ist mit sich selber nicht ganz im Reinen gewesen, und Verletzungen und Unzufriedenheit und dass er nicht befreit hat können aufspielen und hat als vielleicht einer von den Gründen auch die Nazi-Entscheidung genannt, dass er irgendwie auf die definitive Entscheidung von der Nazi gewartet hat, irgendwie nie so richtig gewusst hat, hey, ist er jetzt noch dabei oder nicht? Er hat anscheinend bis jetzt kein definitives Nein bekommen und hat lange auf die gewartet, hat aber, glaube ich, immer noch nicht so ganz abgeschlossen. Es habe ich irgendwie noch spannend gefunden, wie ehrlich er da erzählt hat, wie nach ihm das Ganze irgendwie gegangen ist. Und das habe ich noch stark gefunden.
Mega spannend. Nein, muss ich unbedingt noch nachhören in dem Fall. Ja.
Weil, ja, also klar, unsere Offensive in der Nazi ist gut und ist auch aufgefrischt worden. Aber Renato Steffen, ja, hat einfach jetzt wieder mal seine Qualitäten gezeigt. Und mit der Erfahrung, die jeder ein oder andere Spieler hat, würde ich die Türe jetzt noch nicht ganz zumachen. Aber ja, das werden wir sehen.
Gut, ich weiss jetzt nicht, ob Nazi jetzt den Steffen braucht in dem Sinn, aber ich finde einfach allgemein, dass man doch einfach noch die ein, zwei Gespräche mehr jeweils kann doch führen mit der ein oder anderen Spieler, wo lange dabei gewesen sind. Oder gerade der Steffen ist für mich einer, der vor allem dann immer dabei gewesen ist, wenn es einen gebraucht hat, dann hat er quasi so müssen können einspringen, wie auch immer. Und ist immer da gewesen, ist immer parat gestanden. Und ich finde, einfach aus dieser Perspektive, aus einer kommunikativen Perspektive, nicht nur bei ihm, sondern allgemein, kann man doch da dann einfach die paar kurzen Gespräche, das braucht ja nicht ewig viel, führen, die Wertschätzung zeigen und ja, das positiv gestalten und nicht einfach eben, oh, ich weiß nicht, was ist, das ist ja auch so ein bisschen Vorwurf Okafor oder dann sonst schon gehört oder dass einfach die Kommunikation ein bisschen zu wünschen übrig lässt.
Gut. Hey, dann kommen wir doch zu der angekündigten Top 11.
Ja, oder der zwei Top 11 quasi. Ja. Ich weiss noch nicht, wer du dabei hast. Du weißt nicht, wer ich dabei habe. Wie wollen wir starten? Willst du anfangen?
Also Position für Position, oder?
Ich würde nicht sagen, alles aufs Mal. Oder was hast du für eine Formation vielleicht, Serge?
Ja, ich spiele unkonventionell.
Oh.
Also nein, ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Ich habe mir eigentlich jetzt so ein bisschen treiben lassen. Aber es ist ziemlich sicher ein 4-4-2.
Mhm.
Aber in der Abwehr muss ich wahrscheinlich spiele ich wahrscheinlich jetzt nicht dort mit den Spielen, die sie normalerweise spielen.
Okay.
Aber ja.
Gut.
Also, ich fange mal im Goal an.
Ja. Eben, der Goalie ist sicher positionsgetreu. Starten wir doch bei dem.
Der Goalie ist positionsgetreu, ist mir aber eigentlich wirklich, also Goalie und Verteidigung sind mir sehr schwer gefallen. Ich glaube, es hat jetzt diese Saison nicht so der Standout-Goalie gehabt für mich. Ich weiß nicht, ob du das gleich siehst oder nicht. Also zumindest mal der Goalie, der die beste Abwehr hat, der wird es bei mir nicht. Das war ja der Marvin Hitz, aber nicht nur wegen seinem Fehler gestern gegen Servette sehe ich ihn nicht als in meiner Top 11. Ich bin dann nach langem Überlegen auch vom Marvin Keller weggekommen, der für mich wahrscheinlich qualitativ der beste Goalie immer noch ist, aber jetzt auch nicht so überragend war wie letzte Saison, also zumindest im zweiten Teil der Saison. Und auch eben mit all diesen Gegengol fand ich das nicht fair. Ich bin am Schluss zwischen Rajoppi und dem Atizigi gesehen, wo ich beide sehr stark gefunden habe. Ich glaube auch Steffen hat es verdient, aber ich habe mich am Schluss für Lorenz Atizigi von St. Gallen entschieden.
Crazy, crazy. Till. Die ganze Herleitung wirklich extrem deckungsgleich mit meinen Gedanken. Gut, dann hast du den Hitz noch angesprochen, weil den Superbock haben wir vorher, glaube ich, gar nicht groß angesprochen. Oder gar nicht angesprochen, besser gesagt. Also, das ist ja schon jenseits gesehen. Ich glaube, der hat den Spieler einfach wirklich nicht gesehen. Anders kann man es fast nicht erklären. Aber ja, ich hätte auch noch, eben Steffen, finde ich, hat es auch verdient, je nachdem. Aber ich habe mich auch für Ziggy entschieden. Ich muss aber auch sagen, es ist so ein bisschen auch ein Pick für St. Gallen gewesen, so allgemein, weil ich, Spoiler, dann keinen St. Galler Verteidiger dabei habe. Und ich habe gefunden, so ohne St. Gallen, finde ich, wäre ein bisschen, ja, hat mir einfach nicht gefallen. Die Top-11 von der Hinrunde zu machen. Darum auch bei mir tatsächlich der Ziggy im Goal. Seipi habe ich auch noch kurz überlegt, weil ich gefunden habe, der hat jetzt einfach die letzte Phase, wo Lugano auch wirklich gut war, sehr gut performt. Aber der hat halt zu viele Matches einfach nicht gemacht, wo dann der Von Balmos im Goal war. Aber mal schauen, vielleicht kann der Seipi die Saison noch durchziehen und dann schafft er es vielleicht am Ende der Saison in das Team.
Auch das habe ich mir überlegt. Der Saisonstart war von einem Saipi nicht überragend gewesen. Und dann ist Rio auch eben ersetzt worden. Aber spannend, wenn man doch die gleiche Herleitung hat. Ich kann einen St. Gallen verteidigen, darum es geht nicht gleich weiter. Aber mach doch jetzt du zuerst.
Gut, also ich spiele übrigens immer 4-1-3-2. Also auch eine Art von 4-4-2. Aber ich habe gefunden, ich muss dann noch einen defensiveren Mittelfeldspieler mitnehmen, anstatt nur offensiver, was auch gegangen wäre. In der Abwehr, muss ich aber sagen, spielen bei mir alle auf der richtigen Position oder fast richtigen Positionen. Ich habe zwei Außenverteidiger und zwei Innenverteidiger. Und die Außenverteidiger sind für die, die das Fantasy-Spiel spielen, gesetzt. Das sind der Heule und der Schmidt. Beide je 4 Assists. Und ja, ich glaube auch in ihren Teams so ein bisschen beide so ein Shining Lights.
Ja, dann mache ich doch die Außenverteidigung. Also der Heule habe ich auch, eben 4 Assists. Und der Dominik Schmidt habe ich überlegt. By the way, das, was ich gemeint habe, jetzt fällt es mir gerade auf, das sind ja auch beides Linksverteidiger.
Ja. Drum.
Also meine Positionsgetreu hat sich auch nur auf das bezogen, weil ich habe zwei Linksverteidiger.
Okay. Nein, nur weil, wenn so Aufstellungen gemacht werden oder auch so, keine Ahnung, da UEFA the best team und bla bla bla, dann ist irgendwie so ein Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger, die eine Dreierkette sollen spielen.
Ja, so, ja, ja. Ja. Also über den Schmidt habe ich nachgedacht. Sicher einer von der Einzigen, wo seine Leistung beim FCB durchgehen, würde ich sagen, ziemlich konstant gebracht hat. Auch über Lugano-Verteidigung nachgedacht. Papadopoulos, Zanotti, wie zweiter, hat auch verletzungsbedingt seine Abwesenheiten gehabt. Thun, Tsunemoto, also Bürki oder Barmer, Tsunemoto, durch den Kopf gegangen. Schlussendlich, um es nicht allzu lang machen, bin ich der Heule habe ich auch und beim zweiten bin ich beim Nias Hefti gelandet, der 6 Assists gemacht hat für Sion. Ich habe dann ein bisschen umgekehrt, wie du denkst, ich habe den Job nicht ins Goal genommen, dafür den Hefti in die Verteidigung. Auch ein bisschen Fantasy treiben, muss ich zugeben. Weil ich mich immer genervt habe, dass ich ihn nie hatte.
Hey, aber kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich absolut fair, den dabei zu haben, auf jeden Fall.
Gut, dann übernehme ich wieder, machen wir das doch abwechselnd. Mache ich gerade weiter. Innenverteidigung habe ich den Daniliuc, habe ich immer noch nicht herausgefunden, aber vom FCB. Du hast, wenn es das letzte Mal davon gehabt, für mich, glaube ich, der beste Innenverteidiger von der Liga. Gegen Servet jetzt auch überraschenderweise ein, zwei Mal ein paar Fehlpässe gehabt, aber eigentlich mega souverän, Leaderfigur, steht auch an nach dem Spiel, gewinnt viele Zweikämpfe, ist offensiv teilweise sogar noch gefährlich. Für mich eigentlich klar gesehen. Und der zweite Innenverteidiger nehme ich tatsächlich einfach St. Gallen. Und der ist auch nicht ganz positionsgetreu. Der spielt nämlich in einer Dreierkette. Auf der rechten Seite ist der Tom Gahl mit 2 Goals und 2 Assists.
Ja, Tom Gahl habe ich auch auf der Liste gehabt. Jetzt bei mir aber nur in so die 3-4, die ich noch so notiert habe, so knapp nicht geschafft. Und der Gahl ist jetzt halt quasi dem zum Opfer gefallen, dass ich mich für eine Ziege im Goal entschieden habe. Und ich habe stattdessen den Papadopoulos von Lugano dabei. Auch bei Lugano habe ich gefunden, möchte ich vertreten haben. Und ja, ich finde, er ist eine Konstante in diesem Team. Er hat extrem viele Minuten gemacht, fast immer gespielt. Ich glaube, auch noch 3 Goal geschossen. Also für mich also ein bisschen stellvertretend für Lugano und den Aufschwung von Lugano habe ich ihn dabei. Und neben ihm, zum FCB-Abwehr-Duo komplettieren, habe ich auch den Daniliuk dabei.
Gut, dann mach doch du wieder weiter.
Ja, sorry, habe ich kurz innegehalten und Luft geholt und vergessen, dass ich jetzt im Mittelfeld muss weitermachen muss. Jetzt machen wir zuerst die offensiven 3. weil ich glaube, dort wird es spannend. Ich glaube, so einen offensiven Mittelfeldspieler mangelt es der Liga gerade nicht. Und ich habe mich dort für drei Spieler von drei verschiedenen Teams entschieden, wo ich finde, wo alle wichtig sind, extrem wichtig sind für ihre Teams. Zwar der Fasnacht habe ich mit 11 Goal, 4 davon sind Game-Winning Goals gesehen. Also wirklich einen Unterschied gemacht für IB. Dann die Juster, die, finde ich, extrem eingeschlagen hat bei Luzern. 6 Goal, 9 Assist. Jetzt am Wochenende eher unglücklich gesehen. Ein, zwei Möglichkeiten vergeben, aber wirklich sehr wichtig für das Luzerner Spiel. Und dann finde ich keinen Weg vorbei am Aspiensen von GC, wo einfach so. Also zum einen, das Potenzial ist enorm, aber es ist wirklich auch, was er geleistet hat in der Vorrunde, in einem Team, wo wirklich am Strugglen ist, finde ich aller Ehren wert. Auch 6 Goal, 4 Assists, also auch Zahlen stimmen.
Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich kann nichts dazufügen an der Begründung. Ich habe alle drei auch bei mir in der Offensive. Genau die drei. Und macht dementsprechend gerade weiter mit dem vierten, wo ich jetzt ein Spieler aufgeschrieben habe, aber ich bin wirklich zwischen Tränen immer wieder hin und her geschwankt. Also ich spiele auf eine Art auch ein bisschen in dem von dir angekündigten 4-1-3-2, aber ich habe ihn auf die gleiche Linie genommen, weil er auch schon Stürmer gespielt hat. Bei St. Gallen, also der Rede ist vom Bukalfa, wo ich draufgenommen habe. Es ist auch zwischenzeitlich mal Bertone von Thun dort gestanden, wo auch viel Goalbeteiligungen gehabt hat. Gürgic ist dort auch schon gestanden, wo bei Lugano, nebst dem, dass er ein mega souveräner Penalty-Schütze ist, für das Spiel von Lugano sehr wichtig ist. Das hat man jetzt gerade gestern wieder gesehen mit diesen Bällen in die Tiefe. Schlussendlich bin ich beim Bukalfa gelandet, was auch ein bisschen damit zu tun hat, wenn ich im Sturm dann noch eine aufstelle. Auch er hat seine Penalty-Goal gehabt, auch er hat sich in die Herzen von gewissen Fantasy-Spielern gespielt. Genau, darum die Wahl auf ihn gefallen, sicher ein Top-Transfer von St. Gallen.
Du hast jetzt mehrfach die Penalties angesprochen. Sind die Penalties der Grund, warum wir beide den Jerdan Shaqiri nicht dabei haben? Was mich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass wir beide nicht haben.
Ja, also ist sicher auch aufgrund von seiner letzten Saison. Also ich meine, dort sind jetzt natürlich die Erwartungen, oder die Messlatte ist hoch. Ich meine, ich habe jetzt gerade die Seite nicht mehr offen. Ich meine, er hat gleich 8 Assists. Ja. Wie viel Goal?
6.
Also es sind eigentlich trotzdem starke Zahlen. Ich glaube, Anfangssaison, wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre es sicher auch drin gewesen. Ich glaube, jetzt Ende Saison oder Ende Vorrunde, die nebsten Penalties, aber auch sein Einfluss aufs Spiel hat ein bisschen abgenommen, ein bisschen unzufriedener gewirkt auf dem Feld. Und das ist jetzt für mich irgendwie ja, der Grund, wieso er nicht in den Top 11 drin ist.
Auch weniger Minuten jetzt gegen Ende der Hinrunde, da ein bisschen angeschlagen, Doppelbelastung und so. Das ist bei mir auch der ausschlaggebende Punkt gewesen. Und dann halt auch, dass ja, die anderen, sieht das die Giusto, Aspiensen bei Teams quasi ähnliche Zahlen haben, wo qualitativ schwächer sind. Und dann finde ich, muss man das auch so ein bisschen höher gewichten. Jetzt zum defensiven Mittelfeldspieler, den ich dabei habe, du hast ihn schon genannt. Ich war also bei den gleichen Spielern am Kreisen gewesen wie du. Vielleicht auch noch einen Görtler, hätte man auch noch vielleicht reinwerfen können für St. Gallen. Aber ich habe mich für einen Bertone dann entschieden. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen ein Anker in dem Spiel von Thun. Und hat es auch auf 6 Goal noch geschafft, was auch nicht so schlecht ist. Aber eben, dort hat man ja, auch den ein oder anderen Spieler, den du aufzählt hast, hast genauso gut glaub, können reinnehmen. Sonst noch etwas zum Jerdan oder zu sonstigen Mittelfeldspielern oder gehen wir zum Sturm?
Ich gesagt, gehen zum Sturm.
Gut, dann mache ich das ganz kurz und knapp. Auch da hat man doch einige zur Auswahl. Ich habe mich entschieden für Bedia und Ibai.
Ich auch. Hey, jetzt haben wir... Oder jetzt muss ich schnell... Also nein, erklär schnell, ich tue schnell die Abrechnung machen, wie viel wir überhaupt unterschiedlich haben. Aber zähl schnell etwas zu diesen zwei.
Also gut, Bedia einfach... Tja, rein von den Zahlen. Ich meine, 11 Goal musst du erst mal schiessen. Klar, IB offensiv ja, relativ gut gesehen diese Saison, aber St. Gallen und Thun auch. Und darum sind das auch die anderen zwei Teams gewesen, wo ich noch Leute in der Endauslosung hatte. Habe mir einen Vogt überlegt, aber da ist mir dann hinten aus jetzt doch so ein bisschen zu wenig gesehen. Hat 8 Goal trotzdem erzielt. Und habe mich dann für Ibai entschieden, auch dort auch zum Thun auch nochmal den Credit gegeben. Und ja, der hat 9 Goal, 2 Assists, das ist auch eine Top-Quote. Und ja, darum für mich die zwei, eben Bedia für mich auch ein schwieriger Weg vorbei, auch unter Fasnacht je 11 Goal. Das ist natürlich auch ein Duo, wo du gerne vorne drin hast. Ich denke, man hätte auch über Nivokasi noch können nachdenken, wo 8 Goal geschossen hat für Sion. Und damit dann ja, eine grosse Menge für Sion Goal verantwortlich war. Ja, weiß nicht, hast du sonst noch ein, zwei Leute gehabt, über die du nachgedacht hast?
Ja, nein, eigentlich hast du sie schon erwähnt. Also ich weiß jetzt gerade nicht, vielleicht bin ich ganz kurz abgelenkt gewesen, weil ich unsere Aufstellung nochmal durchgegangen bin, bei Aye von Servet. Das sind meine 8 Goal, aber irgendwie dann gleich. Ich glaube auch ein Hattrick darunter gesehen. Und Servet läuft es ja nicht wirklich. Darum ist der dann schnell weg gewesen. Vogt. Ich meine, für das wir am Anfang der Saison zu Recht auch recht gelobt haben. Gleich auch hier krass, dass wir beide nicht drin haben. Aber ich habe dann gleich eigentlich recht ähnlich überlegt. Ich meine, die IB-Offensive, die hat Freude gemacht. Und Chris Bedia hat eigentlich meistens das Vertrauen gerechtfertigt. Also, sei es, wenn er reingekommen ist, hat er einen Einfluss aufs Spiel gehabt, wenn er von Anfang an gespielt hat, auch. Auch wirklich crazy finde ich, dass an der Spitze von der Torschützerliste zwei IB-Spieler mit je 11 Goal stehen. Und Ibai war wirklich auch so ein bisschen auch Credits gewesen, an Thun, auch er. Auch manchmal von der Bank gekommen. Jetzt gerade, glaube ich, die letzten beiden Spiele von der Bank gekommen und töpft. Ist dort vorne wirklich auch eine Gefahrenherde, stetige. Und darum für die zwei dann entschieden. Und eben beim Vogt auch noch so ein bisschen, weil ich den Bukolfa im Zentrum aufgestellt habe. Mm-hmm. Das sind so ein bisschen meine Überlegungen gewesen. Und das bringt mich zu meiner Analyse, dass wir nur 3 unterschiedliche Spieler haben.
Ja. Yeah. Yeah.
Also du hast auch Zigi, Daniljuc, Heule, Fasnacht, die Giuspa, Asbjensen, Bedia und Ibai. Du hast nur Bertone, Schmid und Papadopoulos, die ich nicht habe.
Ganz genau. Und du hast dort Gal, Hefti und Bukalfa.
Bukalfa. Ja. Okay. Gut, sind wir uns ja ziemlich einig.
Ja, nein, also... Es überrascht mich ein bisschen, einfach, weil ich doch auf der einen oder anderen Position schon ein bisschen haben müssen Hirne. Aber in dem Fall hat dein Hirn häufig zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Ja.
Das ist so, ja. Ja, aber dann hätte ich gesagt, dann sind die Top 11 durch. Sonst noch irgendwie ein Fazit von der Vorrunde?
Hey, vielleicht noch der Trainer von deinem Team?
Ui. Ja, muss Mauro Lustrinelli sein.
Ja, der ist einfach. Also, ich glaube, da muss man mit Lustri Goal gehen. Wo sich, finde ich, auch ja, rein kommunikativ einfach gut präsentiert. Ich mag seine Art. Und ich glaube, bei Thun wird man die Weihnachten sehr, sehr fest genießen, auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich habe mir so ein paar letzte Punkte noch aufgeschrieben. Mehr ein bisschen ja, Fakten. Also eins ist ein bisschen Beobachtung, aber vier Teams haben schon den Trainer gewechselt. Servette, Vinti, Zürich und IB. Ich weiß jetzt halt den Vergleich zur vergangenen Saison nicht, aber irgendwie ein Drittel von der Liga kommt mir jetzt schon noch viel vor. Jetzt hätte ich jetzt vielleicht raussuchen, wie viel das letzte Jahr so war, aber sonst hätte die Aussage nicht viel wert, aber gleich vier Teams. Jo. Kommen noch mehr dazu bald?
Also es könnte ja schon noch gut mehr dazu kommen, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so übermäßig viel gefunden. Also rein so vom Saisonverlauf und also das ist mir jetzt nicht so vorgekommen, als wäre jetzt da mega Wellen und Entlassungen. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Mann ja auch noch gekostet hat oder ein Frick, wenn man gesagt hat, hey, du hast zu viel jetzt gerade gesehen an Krise, wenn jetzt da noch etwas umrissen, dann ja. Aber ich glaube, gerade die zwei Personalien, dass jetzt da eher auf Beständigkeit mal oder zumindest beim FCB vorerst Beständigkeit gesetzt wird. Das habe ich das Gefühl, hat so die Situation so ein bisschen entspannt.
Beim FC Lugano hat man Anfang der Saison auch schon über den Trainer geredet. Und dort hat es sich ausgezahlt, dass man weiter an ihm festgehalten hat. Wer ist denn jetzt vor Weihnachten der Trainer, der gemäss dir am meisten wackelt?
Manja, trotzdem für mich. Definitiv.
Mehr wie ein Frick. Also so die zweite offensichtliche Wahl wahrscheinlich wäre.
Für mich mehr wie ein Frick, ja. Ja,
aber sehe ich gleich, ja.
Einfach aufgrund dessen, dass der Frick halt einfach schon länger tätig ist bei Luzern und dass man da ja eigentlich eher noch so davon ausgegangen ist, dass man jetzt da nochmal verlängert und dass das wirklich mehr so long-term ist. Ja, also sicher nicht ganz aus dem Schneider, aber habe ich schon ein besseres Gefühl als jetzt beim Manja.
Gut, sonst noch irgendwie Fazit? Oder sonst können wir zeitmässig auch langsam schon richtig Abschluss gehen? Die Stundenmarke ist schon geknackt.
Hey du, wir haben ja schon viele Fazit so probiert zu ziehen, so durch die ganze Saison durch und es ist immer extrem schwierig, weil sich auf so viel konstant dreht und irgendwie vom Gefühl her ganz wenig Teams so konstant sind. Ich glaube, was noch spannend ist, wenn man quasi ein Jahr jetzt zurückgeht und auf die Tabellen schaut, dort sind ein bisschen weniger Punkte verteilt worden, aber es sind ein bisschen weniger Spiele gesehen in der Hinrunde. Aber dort war das Feld vorne noch enger gesehen. Also du hast noch mehr Teams gehabt, die noch so rechnerisch eigentlich oder rein mathematisch so Anknüpfung an die Spitze gehabt haben. Das eigentlich bis Zürich, bis zum 5. oder Luzern, 6. dort. Und dann hast du noch ein IB gehabt, mit dem wir irgendwie auch alle noch gerechnet haben, wo noch weiter zurück war. Und jetzt, weiß nicht, habe ich das Gefühl, ist schon ein bisschen das separiert da vorne mit Thun und St. Gallen. Und trotzdem hast du Schwergewicht, oder die vermeintliche Schwergewicht, dann eher wieder dahinter. Also ich glaube, so von der Ausgangslage her ähnlich spannend, aber sehr anders gelagert.
Mhm. Wie viel hat der Erste auf den 7. gehabt, letztes Jahr?
Der Erste auf den 7. 8 Punkte.
Jetzt sind es 16. Ja, ja, das ist schon... Okay. Ja, ich glaube, hinten, also so im erweiterten Mittelfeld ist es immer noch relativ eng. Aber ja, das ist eine spannende Beobachtung. Ja. Das kann man glaube ich, so sagen, dass da schon die Abstände grösser sind.
Ja, und eben, aber gleichzeitig hast du Basel, IB, die jetzt hier hinten dran sind, die um einen Titel spielen wollen und die im eigenen Selbstverständnis ja doch ein Stückchen weg sind. Also IB, muss man jetzt auch nochmal sagen, sind 11 Punkte, gell, auf Thun. Also das ist schon etwas.
Ist doch spannend, dass aber jetzt gerade so im letzten oder nach dem letzten Spiel gleich alle so ein bisschen die gleiche Botschaft versendet haben, nämlich so die leistungsorientierte. Also wenn du die eher überraschend ein bisschen weiter hinten sind, gefragt hast, was musst du ändern, dass es besser wird, sagen sie, hey, primär über die Leistung und dann kommen die Resultate von allein. Und die vorne sind, wenn jetzt nicht irgendwie Ansagen machen, irgendwie Titel ausrufen, sondern sagen auch, hey, wir wollen einfach weiterhin unsere Leistung bringen, dann kommen die Resultate von allein. Also so die Kommunikation, jetzt gerade konkret eben Speicher und der Görtler, wo ja von Teams vertreten, die relativ andere Vorrunde gespielt haben, die benutzen da recht die gleichen Worte.
Ja, vielleicht also ein Zeichen, dass halt allgemein so die Interviews immer wie gleichgeschalteter sind, oder? Also mit Medientraining und so weiter, schon von früher auf, sei es Spieler, sei es Trainer, da ja sehr klar mit auf den Weg bekommen, was ist gut zum Sagen und was nicht so gut. Ich glaube, das ist ein Zeichen für das auch.
Gut, hey, dann hätte ich gesagt, machen wir den Schlussstrich. Wir haben noch nicht so ganz definiert, wie unsere Winterpause aussieht. Aber wenn ihr über das auf dem Laufenden wollt, behalten werden, dann folgt uns doch auf Instagram. Jetzt habe ich es schon so lange nicht gesagt, dass ich es gar nicht auswendig weiss. Aber Gamechanger Talk Bodenstrich, wenn es mir recht ist. Dort werden wir das sicher noch kommunizieren. Ich glaube, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr wird. Bis zur nächsten Folge. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es sicher hoffentlich eine tolle Überraschung für euch, wenn dann doch wieder einmal eine Folge kommt. Aber ja, von meiner Seite, hey, danke euch allen ein weiteres Mal fürs Zuhören. Während dem ganzen Jahr, wie immer, grossen Spass gemacht. Und das wird das nächste Jahr sicher auch weiterhin machen. Und dir auch ein grosses Danke, Linus. Von meiner Seite schon mal, bevor ich dir dann die letzten Worte wieder gebe, an alle, die es feiern, schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Danke und ciao zusammen.
Dann mache ich doch gerne den Abschluss und viel bleibt mir nicht mehr zu sagen. Ich wünsche allen einen ganz schönen Festtag und freie Zeit. Geniessen und sehr wahrscheinlich, wie es der Tisch schon gesagt hat, bis im neuen Jahr. Vielleicht mit ein bisschen Premier League, vielleicht mit ein bisschen Transfergerüchte und mit mehr Vorausschauen auf die Rückrunde. Macht's ganz gut. Ciao zusammen.
Gamechanger, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.